Reportage über das Kicken in der Provinz und darüber hinaus. Über den SC Heiligenstadt und über andere Knallervereine in der Region. Ihr Gastgeber, Uwe Meinold.
Unterlatte, Oberkante.
Ja, hallo, einen lieben Gruß aus dem Sauerstoffzelt. Ich freue mich heute auf meinen Gast. Er hat den Jugendfußball bei der DJK Arnshausen durchlaufen. Sein Herzensverein blieb er bis heute treu. Erst als Spieler, dann als Trainer und, ich sage euch, seit über 10 Jahren auch schon im Ehrenamt unterwegs als Vorstandsmitglied. Seine Kernkompetenz im Fußball: Wissen, weitergeben und vor allem Werte vermitteln wie Teamgeist und Fairness und Respekt. Das kommt bei der Jugend im Westen an. Im Westen des Eichsfeldes an, kann man so sagen. Mir wurde mal so vor ein paar Wochen gesagt, du Uwe, den musst du unbedingt anrufen, den Typ. Der ist genau der Richtige für deinen Podcast. Der weiß alles, der kennt sich aus in Arnshausen. Und mal schauen, wie das heute im Gespräch dann wirklich ist. 10 Jahre Vorstand also, kein Ende in Sicht. Ich frage ihn heute. Mal sehen, was er mir da so antwortet. Und, das sage ich euch auch, er steht für das, was den Amateurfußball so besonders macht. Leidenschaft ohne Ego. Oder Fußball ist nicht nur Kicken, Fußball ist Gemeinschaft. Das bekommt man in Gesprächen immer wieder mit, wenn man in etwas kleineren Vereinen unterwegs ist, dass Fußball auch Gemeinschaft ist, Fußball verbindet. Und genau das lebt er vor. Nochmal hallo und herzlich willkommen. Ich freue mich, dass du heute mein Gast bist, Alexander Joswiak.
Hallo, ja, vielen Dank für die Einladung und vielen Dank für die Blumen, für die schöne Anmoderation. Ja, fühle mich sehr geehrt, hier sein zu dürfen, okay, und meinen Verein heute mal so ein bisschen präsentieren zu können.
Ja, unbedingt. Wir wollen über dich sprechen und auch natürlich auch über deinen Verein und über deine Arbeit, die du da heute machst, den Job, den du heute im Verein irgendwo ein Stück weit mitträgst. Zuerst hast du ja den Fußball bei der DJK Arnshausen auf dem Spielfeld geprägt. Heute prägst du den Nachwuchs im Verein. Und wenn man auf die Tabellensituationen guckt in den einzelnen Altersgruppen, prägst du das auch sehr erfolgreich mit deinen Übungsleitern und Trainern. Schön, dass du da bist.
Ja, vielen Dank nochmal.
Deinen Folgetitel, ich habe ja für jede Folge hier im Podcast auch einen Titel, das war natürlich gar nicht so einfach bei dir und weil ich dich nicht persönlich kannte. Das müssen wir vielleicht den Zuhörern nochmal sagen, dass wir uns, also ich kenne dich schon über viele, viele Jahre, das kann ich vielleicht auch jetzt am Anfang schon mal sagen, habe das auch verfolgt, weil auch ein Joswiak gab es ja auch in der Stadt, ja, ne? Und er hieß halt bei uns auch nur Josch.
Genau.
Und von der Warte her habe ich natürlich dann auch immer geschaut, als Fußballer logischerweise, auf Siemerode, Arnshausen, Wüsterode, auf die großen Vereine im Umfeld. Und da gab es einen Joswiak und jetzt habe ich von Anfang an, also seitdem du im Männerbereich bist zumindest, auch verfolgt. Was macht der so? Spielt der immer? Hat der Startelf? Hat der dies und hat der jenes? Von der Warte her ist es schon ein bisschen bekannt, aber das Persönliche hat gefehlt. Und wenn man so eine Folgetitel erstellen will und sich überlegt, da braucht es eigentlich ein bisschen mehr Nähe oder mehr Bekanntheit untereinander. Und habe ich einfach dein Umfeld gefragt, was könnte man da machen? Und rausgekommen ist für deinen Titel heute, wenn Bescheidenheit auf Erfahrung trifft.
Ja, toll. Ja? Das passt ziemlich gut. Du hast ja auch wirklich gut recherchiert, nach dem, was du gerade so über mich gesagt hast. Ja, ja, echt toll. Vielen Dank für den tollen Titel.
Was ich ganz vergessen habe, ist Alex oder Josch? Was ist denn dir lieber?
Gern auch Josch.
Okay. Gut, ja, ich habe jetzt immer Alex mir notiert oder ist so ein bisschen implantiert hinten im Kopf. Aber wir können das machen, wie du das magst. Ja, der Fußball ist in der Region, oder du bist im Fußball in der Region schon sehr bekannt, muss man sagen. Wenn man jetzt auch auf anderen Fußballplätzen steht, ja, Alexander Joswiak, ja, den kenne ich. Also was ist das für dich? Was macht das aus? Wie kommt das, dass dein Name, aber auch wirklich dein Name, da auch auf Fußballplätzen so bekannt ist?
Ja, erstmal ist es schön zu hören für mich, dass es so ist. Man selber kann das ja immer nur ein bisschen schwieriger einschätzen, wie man so in der Außendarstellung ist oder wie bekannt man eigentlich ist. Aber es ist natürlich schön, weil ich versuche, den Verein oder unseren Verein so gut wie möglich zu vertreten. Und gerade der Nachwuchs lag mir schon immer irgendwie am Herzen, nachdem ich aufgehört habe mit Fußballspielen. Aber auch so gab es als Fußballer nie für mich irgendwie die Idee, mal woanders zu spielen. Also das ist und bleibt beim Verein. Mhm. Und da dann trotzdem diese Bekanntheit zu haben, das vielleicht macht es auch genau das aus, dass man da wirklich immer an dem einen Verein hängt und Vereinstreue zeigt, dass man da eine gewisse Bekanntheit bekommt. Mhm. Aber ich versuche einfach die Aufgaben, die ich habe im Verein, und das sind ja doch relativ viele und die sind ja gewachsen im Laufe der Zeit, einfach mit ganz viel Herz und Engagement zu erledigen.
Ja, da kommen wir nochmal zu. Ja, also ich glaube auch, dass es genau das ist, weil du bist intensiv in deinem Verein. Mhm,
genau.
Und wenn sich einer mit einem Verein dann von außen beschäftigt, dann stößt man automatisch auf Alexander Joswig, glaube ich. Ne? So, genau. Denke ich mal, dass es so ist. Okay, ich denke, wir sind ganz gut reingekommen ins Gespräch. Josch, aber mal der Reihe nach, so ganz von vorn. Natürlich wollen wir auch wissen, wo ist er denn groß geworden? Wo sind seine Wurzeln? Welcher Jahrgang ist er? Das konnte ich zum Beispiel überhaupt nicht recherchieren.
Okay.
Hat mir auch keiner verraten,
ja.
Welcher Jahrgang er ist. Wo fing die Karriere ein bisschen an? Wer hat dir den ersten Ball vorgelegt? All die Dinge kannst du mal schauen bis zur U19 so.
Ja, also ich bin Jahrgang 79 und habe von klein auf in Ahrenshausen angefangen, mit 6 Fußball zu spielen. Und so die ersten Jahre hat der Raimund Arendt, ist ja auch ein Begriff, der hat mich geprägt und hat ja auch viele Jahre unseren Nachwuchsfußball einfach geprägt. Und dann kamen noch verschiedene andere Trainer dazu bis zur U19. Gunter Topel zum Beispiel auch viele Jahre in Ahrenshausen Fußball gespielt. Genau, die haben mich so in meiner Zeit als Nachwuchsspieler geprägt. Bis dahin, dass ich dann zur zweiten Mannschaft kam, als ich dann aus dem Nachwuchs rauskam. Mhm. Und habe dann unter einem Rainer Bolt zum Beispiel auch, ein Name, der im Eichsfeld ja doch recht bekannt ist, so meine ersten Schritte im Männerbereich gemacht.
Okay. Ja, diesen Übergang, da kommen wir nochmal zu. Okay. Wenn wir nochmal ganz kurz zumindest bei dem Nachwuchsbereich bleiben, weil da weiß man, wissen viele nicht so richtig, wo war er da am Start und wie stark und wie gut. Eigentlich so, mit wem hast du da gekickt? Das vielleicht mal noch. Und Lieblingsposition und wie verlief das so?
Ja, ich war auch im Nachwuchsbereich nie so der überragende Spieler. Ich habe mir das dann, als ich in den Männerbereich kam, viel erarbeitet. Habe so mit Peter Trümper zum Beispiel, Ralf Nolte, das ist so der Jahrgang. Mit denen habe ich auch zusammen in Ahrenshausen Fußball gespielt. Steffen Wesch, auch so ein Urgestein aus Ahrenshausen.
Bekannt.
Genau, all die, mit denen bin ich so groß geworden, dann vor allem in der A-Jugend. Das ist so, aber im Nachwuchs meist auf Kreisebene gespielt, also noch nicht so höherklassig. Pokalsiege gefeiert, das war ganz schön hier im Gesundbrunnenstadion, kann ich mich noch ganz gut dran erinnern.
Nein.
Und ansonsten kam das, alles andere kam dann mehr im Männerbereich.
Lieblingsposition vielleicht noch?
Eher Mittelfeld sonst, okay. Aber das hat dann, als ich im Männerbereich kam, stark variiert. Ich bin dann so quer, also quasi von vorne nach hinten.
Ja, genau. Das machen aber viele.
Ja, ne? Ja,
ich weiß. Wirklich so in der F-Jugend anfangen, unten, hinten, guter Verteidiger und so. Mhm. Und dann irgendwann starten in der U15, U16, U17, dann ins Mittelfeld gehen und im Männerbereich sogar sehr offensiv sind. Ja, das ist kein seltener Fall.
Ne? Genau.
Vielleicht mal noch, gab es da auch Förderer? Also die Trainer, die du genannt hast, sind alle bekannt. Ne? Das sind auch richtig alte Eisen, die da auch was gemacht haben für den Verein, die da was geleistet haben für den Verein. Gab es da noch wen, der besonders gesagt hat, Mensch, da sind Talente drin, die muss man ein Stück weit fördern?
Das ist, im Nachwuchs, wie gesagt, da war ich noch relativ unscheinbar und so mit fußballerischem Talent bin ich auch nicht so ganz gesegnet, will ich sagen. Ich mache halt viel durch meinen Ehrgeiz und die Intensität. und habe mir vieles erarbeitet und somit war dann so der Rainer Bolz der Erste, der mich so wirklich auch gefördert hat.
Okay.
Und genau.
Ja, ist ja gut zu hören, dass man da sich auch erinnert an so ein Stück weit an diese Leute, weil die meisten davon sind einfach altersbedingt dann nicht mehr aktiv, zumindest nicht extrem als Trainer oder Übungsleiter oder so. Was mir auch auffällt, Josh, ist, dass wirklich auch heutzutage oder in den letzten Jahren mir immer wieder auffiel, dass die Trainer von der DJK Arnshausen immer ansprechbar waren, für, auch von außen. Also auch Übungsleiter aus Heiligenstadt oder wo auch immer her. Man kriegt gesagt, wenn man das fragt, da kannst du immer offene Ohren Testspiele machen, in der F-Jugend, E-Jugend, in Heiligenstadt oder wo auch immer ein Testspiel machen oder Wüsti oder wo auch immer. Also da ist eine richtige Offenheit da und auch, muss man auch dazu sagen, an der Linie dann, da ist zwar ein sportlicher Ehrgeiz untereinander dann da, ich habe das auch selbst erlebt ein paar Jahre, aber nie irgendwo, also immer freundlich. Ne, nie hässlich, immer richtig gut, muss ich sagen.
Schön zu hören.
Meine Frage ist dabei, steht das bei euch in Statuten oder
genau.
macht ihr das da jedes Jahr eine Schulung?
Ist festgelegt, wenn man bei uns Trainer werden will, dann muss das so sein. Nein, das ist erstmal schön zu hören, dass es so ist. Aber ist vielleicht auch einfach so, wie unser Verein geprägt ist. So, dass wir wirklich auch jetzt noch und das aber auch schon viele Jahre relativ familiär einfach geführt sind auch. Und alle kennen sich, auch jetzt der Vorstand, das sind Leute, die auch in der Freizeit Sachen zusammen machen, die eine Altersstruktur haben, untereinander sich gut verstehen. Also das ist auch schon über viele Jahre so gewesen bei uns und das macht es vielleicht aus, aber auch dieser Zusammenhalt im Eichsfeld, der für uns wichtig ist unter den Vereinen, gerade weil wir auch am äußersten Zipfel sind, so da auch zu gucken, dass das einfach im Eichsfeld, dass wir da gut vernetzt sind und ja, einfach auch sympathisch rüberkommen.
Ja, also das ist wirklich so, weil da habe ich wirklich mehrere Erfahrenswerte, auch eigene, und das hat immer funktioniert und richtig gut. War richtig gut.
Ja, das ist schön zu hören.
Ja, gut. Gut, jetzt sind wir beim Männerbereich. Jetzt kommen wir mal so richtig intensiv rein. Nein, wie bist du da reingeschlittert in die von der U19 dann in den Männerbereich? Manchmal ist es ja wirklich ein richtig großer Schritt. Ne? Das ist einfach so, muss man sagen, da ist mehr Athletik, da ist mehr Schnelligkeit, da ist vielleicht auch mal ein raues Wort von irgendwelchen älteren Spielern. Wie war das bei dir, so der Übergang?
Ja, wie gesagt, ich kam so aus dem Nachwuchs, war jetzt nicht der begnadetste Fußballer und habe dann zweite Mannschaft gespielt erstmal, so mit einem Hartmut Westerberg zum Beispiel, hatte da auch das Sagen in der zweiten Mannschaft. Und klar, da muss man sich erstmal dran gewöhnen, da muss man sich erstmal unterordnen. Zu der Zeit war auch noch wirklich eine klare Hierarchie. Da haben die Nachwuchsspieler oder die Jungspieler dann auch die Bälle weggeräumt und die Tore. Und so wie es früher halt war. Und das war für mich aber eine tolle Zeit. Also das war insgesamt dann nur ein halbes Jahr, obwohl ich gern auch dort geblieben wäre. Habe mich super wohl gefühlt. War dann aber so, dass ich dann zur Winterpause zur ersten Mannschaft durfte. Damals war Bertram Trümper dort Trainer und da hat man sich einfach als junger Spieler erstmal untergeordnet, war dankbar für jede Einsatzminute, die man da auch bekommen hat und hat sich da reingebissen und hat sich da einfach durch seinen Ehrgeiz, durch alles, was man so mitgebracht hat, versucht durchzusetzen. Aber auch das, was man von den erfahrenen Spielern aufgesaugt oder mitbekommen hat, hat man einfach aufgesaugt und hat da seine Schritte gemacht. Und im Nachgang einfach ganz viel mitbekommen, so was man zu der Zeit natürlich noch nicht so einschätzen kann. Aber jetzt mit ein bisschen Abstand ist das toll, was man alles so dort in jungen Jahren lernen durfte.
Genau, das ist es. Das macht es dann aus, wenn du das reflektierst und sagst, ey, da war ja richtig was. Ne?
Genau.
Und hast dich, glaube ich, auch, das wäre mein nächstes Thema, zum Leader entwickelt. In der Mannschaft, in der ersten Mannschaft, zum Leader entwickelt und dann kommt eine automatische Frage, wie wird man das?
Ja, genau. Ja, weil ich genau von tollen Fußballern lernen durfte, wie auch ein Hacki Stitz, der viele Jahre bei uns gespielt hat, Ralf Heinrich, von dem habe ich viel gelernt, der hat mich geprägt. Aber auch mein Cousin Josh, der hat ja viele Jahre, also auch so ein bisschen auch die Heiligenstädter Vergangenheit, die bei uns mit drin steckt. Viele, die da in Heiligenstädt gespielt haben, die dann bei uns waren, die einfach jungen Spielern unglaublich gut gezeigt haben, wie Fußballspielen geht, wie man sich aber auch auf und neben dem Platz verhält. Peter Trümper war viele Jahre Kapitän, der auch meinen Werdegang dann geprägt hat. So, wie gehe ich mit der Mannschaft um? Und durch diesen Ehrgeiz, ich habe wenig Trainingseinheiten verpasst, ich war immer da, ich wollte immer und wenig Spiele verpasst, habe ich, glaube ich, mich dafür empfohlen, irgendwann auch dann mal Verantwortung zu übernehmen. Und das ist was, wo ich mich heute auch nicht vorscheue, Verantwortung zu übernehmen.
Ja, und das ist ja das, was ich anfangs auch sagte, dass du wirklich dich dazu entwickelt hast. Und das haben Leute von außen, auch ich, aus Heiligenstadt, haben das erkannt oder gemerkt. Und wenn es nur ein Zeitungsartikel war, wo du zweimal erwähnt wurdest, weil das und das und das passiert ist. Ne? Also von der Warte her, Bekanntheitsgrad kommt dann automatisch irgendwie.
Ja. Ne?
Josh, kommen wir mal zur Kabine. Mhm. Ich habe das mal in unserem allerersten Gespräch am Telefon auch schon mal gesagt, so Geschichten erzählen, was uns natürlich alle interessiert, die Hörer auch und auch mich, wenn diese Derbys anstehen gegen Wüsterode, gegen Siemerode, da sind sie für mich natürlich alle drei Vereine gleich, als neutraler Beobachter. Aber ich finde es gut, dass es das immer noch gibt. Ne? Ja, das muss man auch dazu sagen. Der Fußball hat sich da ein Stück weit anders entwickelt und trotzdem gibt es diese drei zumindest. Dingelstedt ist jetzt auch wieder dabei. Also es gibt diese Geschichte, Landesklasse zu spielen, also etwas höher. Und dann beobachtet man das auch. Es ist nochmal anders in der Gesamtheit, in der Staffel oder so. Ne? Aber die Derbys sind doch was Tolles, was richtig Gutes.
Ja, das ist, als ich Trainer geworden bin, habe ich das den Jungs auch gesagt. Dafür betreiben wir eigentlich diesen Aufwand oder ne, dafür spielen wir auch in dieser Klasse, um genau diese Spiele spielen zu dürfen gegen jetzt aktuell Wüsti, Siemerode, diese Derbys. Das sind schon Highlight-Spiele. Oft ist es dann so, dass man es auf dem Platz nicht so unbedingt sieht, weil keiner wirklich verlieren will. Das prägt so ein bisschen das Spielgeschehen. Aber vor und nach dem Spiel ist natürlich schon eine Euphorie da. Jeder brennt und da muss man auch keinen motivieren, so wie es im Derby sein soll. Was ich total schön finde, ist, dass man aber auch nach dem Derby mit der gegnerischen Mannschaft zusammensteht.
Ja.
Und da die Rivalität dann außen vor ist, sondern dass man dann genau dieses, was du eben gerade auch gesagt hast, dieses, wir sind Eichsfelder Vereine und wir wollen irgendwie auch diese Derbys weiterleben und aufrechterhalten, dass man genau das dann auch nach dem Spiel quasi vergisst und da zusammensteht. Und,
ja, ich glaube auch, dass der Verband auch sieht, der guckt ja auch in den Eichsfeldkreis, was geht da ab noch, und wie stark sind wir da noch vertreten. Und das finde ich gut, dass es immer noch so ist, wie es ist. Ne?
Ja.
Drei, vier Säulen aus der Mannschaft, kann man die nochmal so nennen, als du aktiv warst?
Als ich aktiv war, ja, habe ich schon Hacki Stitz, ist so jemand, der absolut geprägt hat. Ein Peter Trümper ist mir nach wie vor immer sehr präsent, der auch mit ganz viel Herzblut einfach immer dabei war. Ein Steffen Wesch, mit dem ich viele Jahre damals noch wirklich Verteidiger gespielt habe, bevor es in die Viererkette ging. Das sind so Spieler, aber auch Josch, der da, oder auch ein Ralf Nolte, mit dem ich viele Jahre zusammengespielt habe, was so mein Alter ist. Thomas Peter, Markus Heinemann sind liebe Weggefährten, die da mit dabei waren.
Ja, alles
bekannte Namen. Und, also
alles
kann
bekannte
jetzt nicht,
Namen.
Genau, kann jetzt nicht alle aufzählen, also aber es sind wirklich viele. Und
ich glaube, alle, die den Podcast hören und verfolgen, zumindest die aus dem Eichsfeld ihn verfolgen, denen sind diese Namen nicht fremd, kann man bestimmt so sagen. Aber man muss es ja immer zuordnen zum Alexander Joswiak ein bisschen. Ne? Und von der Warte her ist es immer ganz interessant. Kurzer Schwenk nochmal zurück. Gab es noch was zu erzählen aus der Kabine? Bei so einem Derby?
Also, nee, nicht unbedingt beim Derby. Okay. Ich habe eine Geschichte, die ist auch so mit Hacki Stitz verbunden. Wir hatten viele Spiele verloren und ich weiß gar nicht mehr genau, wer aktuell Trainer war. Ob es der Johannes Gräfe war zu der Zeit. Wir haben im Werther gespielt und standen unten drin. Und dann hat Hacki versucht, mal in die Trickkiste zu greifen und hat jedem vom Spiel so einen kleinen Becher, so einen Schluck Sekt gegeben und sagt, ich will einfach mal, dass wir ein bisschen lockerer auf den Platz gehen. Hat versucht, so ein bisschen nochmal in die Köpfe zu kommen. Wir haben das Spiel am Ende, glaube ich, 2-1 gewonnen. War eine tolle Geschichte, eine witzige Geschichte. Und genau, das erzählen wir uns heute noch.
Das passt zu ihm.
Ja, genau. Aber so speziell bei den Derbys ist halt wirklich immer viel Emotion dabei, auch in der Kabine. Als Trainer habe ich den Trikotkoffer, glaube ich, mal verbeult in der Halbzeit. Da ist man einfach auch nochmal ein bisschen emotionaler. Aber sonst, ja, spezielle Geschichten gibt's da jetzt erstmal keine.
Okay. Ja, aber ist ja, Hacki ist für sowas bekannt. Ja. Immer mal was Außergewöhnliches machen und daran erinnert man sich dann auch später immer wieder. Du warst dann auch Co-Trainer, als du deine Karriere beendet hast, hast dann aber auch nochmal Spielertrainer gemacht, eine kurze Zeit.
Ja, genau. Also ich habe dann aufgehört und dann kam der Uli Schwenderling zu mir und fragte mich, ob ich dann im Nachwuchs in der A-Jugend, die da zu der Zeit Verbandsliga spielte, ob ich da seinen Co-Trainer machen würde. Habe ich sofort ja gesagt, weil ich das einfach dem Fußball verbunden bleiben wollte und habe das gemacht. Und dann, wie es oft so ist im Fußball, ich hatte aufgehört und dann kam der Johannes Gräfe wieder und der hat mich dann gefragt, Mensch, würdest du noch mal anfangen? Und habe mich dann breitschlagen lassen und war dann teilweise 4-5 Tage die Woche auf dem Sportplatz. Ja. Also wollte natürlich Uli auch nicht hängen lassen, habe dann die A-Jugend mittrainiert und bin dann auch mit zu den Spielen gefahren. Und dann selber auch noch trainiert und am Wochenende gespielt. War eine intensive Zeit, aber auch eine schöne Zeit. Auch da habe ich wieder viel gelernt, gerade auch so von Uli. So die ersten Trainerstationen oder die erste Trainerstation mit Uli zusammen, da bin ich unglaublich dankbar für, was er mir da so mitgegeben hat. Und wir haben ja dann später im Männerbereich auch nochmal die Rollen getauscht. Das ist ganz schön. Und da habe ich dann nochmal zwei Jahre fast dann nochmal dran gehangen.
Okay.
Und am Ende stand dann leider der Abstieg aus der Landesklasse, aber trotzdem, ja, eine unglaublich schöne Zeit gehabt.
Ja, also mit Uli ist ganz klar, den kenne ich natürlich auch aus meiner Kindheit, wir haben zusammen gespielt und haben das eigentlich auch geprägt, unseren Jahrgang geprägt, so ein bisschen da, ne? Und sind nicht viele übrig geblieben vom Jahrgang 62. Dann haben wir immer bei dem 63er mitgespielt oder halt bei dem 61er und beim 63er waren wir gesetzt und bei dem 61er waren wir halt nicht gesetzt. Ja. Aber Uli war schon eine Nummer, war schon stark.
Absolut.
Muss man immer echt sagen, im Nachwuchsbereich. Ja. Ich sehe noch heute, als er mit seinem Papa immer vorfuhr im Stadion, das war schon auch eine Nachwuchszeit mit ihm. Aber er wird auch nochmal hier irgendwann sein. Grüße gehen raus an Uli. Irgendwann mein Gast hier sein im Podcast. Was warst du für ein Trainer? Was warst du für ein Coach? Warst du mehr der Kämpfertyp, der Anpeitscher oder warst du mehr der Taktiker?
Da musst du eigentlich die Spieler fragen, die ich trainiert habe.
Okay.
Ja, ich glaube schon, dass ich eher so der Ruhige bin.
Okay.
Ich bin nicht unbedingt ein Jürgen Klopp an der Linie. Das ist schon eher ruhig und besonnen, kann aber auch anders. Und wo ich glaube, ich ganz anders kann, ist einfach, wenn die Türen zu sind und ich in der Kabine stehe, vor den Jungs, mit den Jungs. Ich glaube, da kann ich einfach begeistern, da will ich begeistern, weil ich halt auch weiß, wie es ist, wenn eine Ansprache sehr monoton ist und man nimmt irgendwie nicht so viel mit. Da versuche ich dann doch immer, durch gewisse Anekdoten, durch gewisse Geschichten einfach so die Jungs mitzunehmen und dass sie mir zuhören, dass sie mir auch folgen. Und
dass sie dir blind folgen sozusagen.
So ungefähr, genau. Das gelingt nicht immer.
Ja, ja.
Aber ich glaube, das ist einfach wichtig, dass man wirklich da auch eine gewisse Motivation entfacht. Und ja, das ist so meins. Und ansonsten versuche ich halt durch ganz viel Vorleben, durch ganz viel Energie zu zeigen, hey Leute, das ist mir wichtig, das sind so Eckpfeiler im Fußballgeschäft.
Ja.
Und da lege ich Wert drauf und das erwarte ich auch von euch. Das ist dann schon so, dass ich das, was ich vorlebe, auch von den Spielern erwarte.
Ja, einfordern, klar.
Genau, und das ist, glaube ich, so meins. Aber ob ich da gut oder schlecht drin bin, das sollen andere bewerten.
Ja, gut. Du hast ja auch deine Erfolge als Trainer.
Ja, das stimmt.
Kannst du es erklären? Also ich habe eine Thematik, die will ich auch wirklich in den nächsten Gesprächen, mit den nächsten Gästen auch teilweise, also wenn es passt, ne, alle, die was mit Trainer und Coach mal zu tun hatten oder haben, fragen. Weil es ist, glaube ich, ein Phänomen oder so ein Podcast soll dann auch nochmal lernen für die Jungs draußen, die da noch nicht so im Bilde sind. Und zwar geht es darum, Vertrauen. Trainer, Spieler und umgekehrt. Wie empathisch muss man sein, dass der Beispiel der Stürmer, der wirklich jetzt 5, 6, 7 Mal nicht getroffen hat, dass du den trotzdem in die Startelf tust. Und das mit ihm natürlich auch besprichst, ihm sagst, du weißt, was du kannst und so weiter und so fort. Wie Wie stark, wie extrem gut muss das sein, das Verhältnis?
Das ist für mich das Wichtigste. Das ist für mich das Allerwichtigste. Also für mich ist zum Beispiel auch, wenn ich als Trainer einen Spieler 90 Minuten auf der Bank lasse und er spielt nicht, dass ich nicht erst zu denen laufe, die das Spiel vielleicht gewonnen haben, sondern mich umdrehe und sage, es tut mir leid, aus dem und dem Grund habe ich vielleicht so gehandelt heute. Also das baut halt Vertrauen auf, finde ich. Und diese kurzen Gespräche, dieses 1:1 einfach nochmal zu erklären, warum mache ich was, oder nochmal jemanden nicht nur stark reden, sondern auch zu hören, was steckt dahinter, warum ist es vielleicht so? Also jeder hat ja ein Privatleben, jeder bringt ja was mit und es kann ja Gründe haben, warum dieser Stürmer dann vielleicht auch nicht trifft. Das muss ja nicht nur sportliche Gründe haben, sondern vielleicht auch private Sachen, dass er da einfach vom Kopf her nicht so auf dem Platz ist. Und da finde ich einfach persönliche Gespräche, nicht erzwungene, sondern immer zwischendurch, immer Angebote machen und sagen, hey, du kannst jederzeit, jeder kann zu mir kommen, jeder kann meckern. Das ist für mich das wirklich das Wichtigste im Trainergeschäft, um da einfach erfolgreich zu sein, dieses Miteinander.
Ja, und dass der dann auch dir blind vertraut als Trainer,
genau,
und dann wirklich auch sein Ding macht, klar, und das ist ja nicht so, der spielt ja mit Absicht nicht schlecht, sondern es ist halt, es gibt Gründe dafür, dass er gerade nicht trifft. Diese Phasen hat wirklich jeder, ein Amateurfußballer und auch ein Profifußballer, das gibt es überall, aber das ist halt das, was wir vorhin schon mal hatten kurz, die folgen dir. Wenn du was sagst, natürlich muss es auch Hand und Fuß haben, was man sagt.
Man muss es vorleben.
Man muss es vorleben,
das ist wichtig.
Und dann folgen sie dir auch. Und diese Überzeugung, wenn man die hat, dann...
Habe ich eine kurze Geschichte. Okay. Auch so, ein Spieler rief mich früh an und sagt, Mensch, du, pass auf, tut mir leid, ich bin da heute Nacht irgendwie total versackt. Ich werde, glaube ich, heute irgendwie nicht gut performen können. Ich werde nicht gut spielen können. Fand ich natürlich erstmal doof, so am Spieltag früh so eine Nachricht zu bekommen, aber ist halt Amateursport, es ist passiert. So, sag, du kommst trotzdem mit. Und am Ende des Tages hat er mir dann hinterher irgendwann mal gesagt, Mensch, na klar, du hast mich da spüren lassen, dass du echt auch angefressen warst, aber ich habe ihm gesagt, ich fand's gut, dass du wenigstens ehrlich warst. Es gibt ja viele, die sagen es nicht, die stehen auf dem Platz und du siehst, hey, das funktioniert gerade nicht, weil ihr irgendwie heute Nacht unterwegs wart. Und der war ehrlich und das habe ich versucht mit ihm so rauszukitzeln und zu sagen, hey, das Gute an der Sache war, dass du mir gegenüber oder mir das Vertrauen geschenkt hast und gesagt hast, ey, pass auf. Und das finde ich eine gute Basis. Ja. Das finde ich ganz, ganz wichtig. Auch wenn die Sache an sich nicht gut war, ist das einfach ein Vertrauensverhältnis.
Aber das ist eigentlich wichtig für den Trainer natürlich auch.
Genau.
Ne? Das kann immer noch mal vorkommen oder mit wem anders. Wie gehe ich damit um? Und das hast du ja jetzt gerade beschrieben, dass du damit sehr, sehr sauber umgegangen bist. Ne?
Ja, ich hoffe.
So funktioniert es dann.
Genau.
Gut, Josh, dann kommen wir mal zur Vorstandsarbeit.
Ja.
Ne? Also, dass du ein guter Fußballer und ein guter Kicker warst, das steht außer Frage. Das wissen ganz viele auch im Eichsfeld in der Regionalität. Aber dass du schon so lange im Vorstand unterwegs bist und du bist ja jetzt noch kein alter Mann, das ist, ziehe ich einen Hut, ziehe ich meine Kappe, die ich gerade nicht auf habe, aber ich ziehe sie trotzdem, weil schon jetzt 10 Jahre, wie kam es damals?
Also ich habe aufgehört und dann rief mich der damalige Vorsitzende Andreas Jung an und sagt, Mensch, hast du nicht Lust, mit im Vorstand zu kommen? Und habe ich nur kurz nachgedacht und habe dann relativ schnell zu ihm gesagt, ja, aber ich will was für den Nachwuchs machen, weil ich einfach überzeugt davon bin, unsere kleinen Vereine hier auf dem Dorf, die können nur überleben, wenn wirklich immer weiter Nachwuchs gemacht wird, wenn der gut ausgebildet wird, wenn das immer weitergeht und dann wird es auch immer weiter Männerfußball geben und hoffentlich auch höherklassig. Und das war so mein Ziel, zu sagen, okay, wenn ich dem Fußball dann noch was geben kann, dann mache ich die Nachwuchsarbeit. Das war so das allererste, da war an das Trainergeschäft noch gar nicht zu denken und bin dann direkt da als Nachwuchskoordinator eingestiegen. Und habe das übernommen und mache das jetzt trotz Trainertätigkeit, habe ich das nebenbei auch immer gemacht, weil ich es einfach immens wichtig finde, auch für all diese Trainer, Nachwuchstrainer, immer wieder Ansprechpartner zu sein, dass die jemanden haben, wo sie anrufen können, der sich um gewisse Sachen kümmert, auch wenn es manchmal echt viel ist.
da einfach versuchen, diesen Nachwuchs immer weiter zu fördern im Verein. Und jetzt sehen wir gerade, gerade auch bei uns, da sind jetzt wirklich viele junge Spieler auch wieder in den Männerbereich nachgerückt. Mhm. Wie toll das eigentlich ist.
Ja, ja. Und wie also gut das ist groß. Ist. So wie du es auch wie du es sagst, wie du es erzählst, ist groß, aber dass du es gemacht hast, ist schon sehr, sehr groß, muss ich sagen. Die DJK Arnshausen, Gründung 1911, da war ich ganz erstaunt. Das wusste ich überhaupt nicht. Ja. Wer weiß, das steht das im Logo?
Ja, ich weiß gar nicht, ob es im Logo in dem wir haben so ein ganz altes, da steht es, glaube ich, drin, so eine ganz alte Fahne mit dem Logo, da steht es, glaube ich, drin.
Also das war für mich völlig neu.
Ja, also wir haben da auch eine ganz tolle Chronik. Der Uli Schwenderling hat sich da hingesetzt und hat da zum 100-Jährigen hat da eine ganz, ganz tolle Chronik geschrieben. Total gut. Super. Und ja, genau.
Also genauso alt wie der SC Heiligenstadt.
Ja, genau. Ja.
Recherchiert habe ich 250 Mitglieder ungefähr. Das geht mal hoch und mal runter.
Bisschen
das
ist mehr ja jetzt, genau, so. Knapp 300. Mhm.
Alles Fußball oder seid ihr breiter aufgestellt?
Hauptsächlich Fußball. Wir haben noch so eine Damensportgruppe, wir haben Kindersport und ansonsten Volleyballer hatten wir immer noch, aber ansonsten ist es hauptsächlich, also ist sehr fußballlastig unser Verein, ja.
Jugendleiter, Jugendkoordinator, was machst du konkret so Alltag in der Woche?
Ja, ist mal mehr, mal weniger, so in der Sommerzeit, wenn Mannschaften gemeldet werden müssen oder Spiele stattfinden, da ist es schon etwas mehr. Da geht auch noch viel mehr, so durch die Trainertätigkeit nebenher ist das schon sehr schwierig, das alles unter einen Hut zu bekommen.
Glaub ich.
Aber es ist auch schwer, jemanden zu finden, der das macht, so der das gern übernehmen möchte, der das machen möchte. Da geht schon deutlich mehr noch. Aber ich mache halt da relativ viel am Telefon einfach, dass ich mit den Trainern telefoniere, schreibe. So Mannschaftsmeldungen im Sommer sind sehr, sehr wichtig. Gucken.
Da ist viel zu tun.
Absolut. Also wir sind ja auch gewachsen im Nachwuchs. Ja. Na, es fängt jetzt auch an mit Platzbelegungen, ne, da zu gucken, wann kann wer trainieren. Da ist ein Testspiel, da muss was verschoben werden. Und dafür brauchst du jemanden. Also das sind unsere Trainer oder die Trainer, die ich habe, einfach schon relativ selbstständig und das ist total gut und entlastend für mich. Aber es ist einfach wichtig, dass jemand da ist, der da drauf guckt und der für sie ein Ansprechpartner ist und wo sie sich immer hinwenden können und können sagen, pass auf, das ist das Problem oder das Problem haben wir, es muss sich jemand drum kümmern und das mache ich dann halt.
Ja, also dieses Ehrenamt, diese Kleinigkeiten, diese vielen, vielen tausend Kleinigkeiten, das ist ja das, was auch ein Außenstehender nicht wirklich sieht, vielleicht auch die Eltern nicht so einschätzen können, die da am Spielfeld dran stehen, was da insgesamt geleistet wird, das ist schon gut. Josh, wir müssen auch noch mal unbedingt zu der Legende aus Arnshausen kommen, zu Manfred Völlmer.
Ja.
Potter, unter Potter kennt ihn jeder, im Eichsfeld jedenfalls und ich glaube auch ein Stück weit darüber hinaus. Der ist 2021 verstorben und über 30 Jahre für die DJK gearbeitet, geschuftet und da war immer da. Tag und Nacht konnte man ihn ansprechen. Mhm. Also das muss ich auch sagen, der hat auch nach Heiligenstadt gestrahlt. Mit Worten, mit Informationen und so weiter und so fort. Also den hast du richtig aktiv in Heiligenstadt auch gespürt. Mhm. Wenn irgendwo auch ein anderes neutrales Event war und Potter war da, dann hat man sich über Fußball unterhalten, logischerweise. Oder wie machst du das? Also der Austausch war sofort, eigentlich sofort mit ihm immer da. Aber er war trotzdem nie einer, der einen großen Mund hatte. Ne? Also überhaupt nicht. Und das vergleiche ich ein Stückchen mit dir. Du kannst ja gerne was zu sagen. Ja. Mir fällt dabei auf, dass er auch ein absolutes Wissen hatte. Der kannte den Verein in- und auswendig. Und das ist ja ähnlich bei dir. Und dann kommt für mich die Frage, Josh, wie kannst du es erklären, dass man ein Vorbild sein kann und trotzdem nicht so laut?
Genau das trifft's. Und das habe ich von ihm gelernt. Er hat alles gemacht, er hat in diesem Verein wirklich alles gemacht und wollte aber nie im Mittelpunkt stehen. Hat sich nie selber in den Mittelpunkt gestellt oder wollte ein Dankeschön dafür haben, wollte in der Öffentlichkeit stehen. Im Gegenteil, das war ihm unangenehm, sondern er hat ganz viel gearbeitet, Arbeiten gemacht, die andere vielleicht nicht so gern machen. Und das hat mich einfach geprägt. Wir haben so oft telefoniert, als ich dann im Vorstand war in der Woche. Und er war so präsent im Verein. Wir haben so viel Zeit auch miteinander verbracht. Es gab Wochen, da habe ich mehr mit ihm gesprochen als mit meiner Freundin damals. Aber weil wir einfach so viel zu besprechen hatten, weil der Verein einfach auch groß ist. Und das hat mich geprägt. Und erst bis heute ist da einfach eine Lücke. Und das war einfach ein Moment, wo der Verein stillstand.
Das glaube ich. Und das dann aufzufangen. Ne? Ihr seid ja auch ein Verein, die auch außerhalb der Ligen, also wer außerhalb des Spielbetriebs auch ein Stück weit aktiv seid. Ich sag da mal Stichwort Fußballcamp im Sommer. Mhm. Ne, da macht ihr ja auch das ein oder andere, wo auch geguckt wird von außen. Was machen die denn da eigentlich? Wie entsteht sowas? Ist das von dir aus gesteuert oder wen seine Ideen kommen da mit rein?
Genau, ich bin da irgendwann mal angerufen worden vor vielen Jahren, ob wir da nicht mal in Arnshausen Interesse hätten. Da habe ich vorher schon mal drüber nachgedacht. Ein Jahr vorher hatte ich selber das Fußballabzeichen organisiert als Tagesevent. Und habe gedacht, Mensch, das probieren wir mal aus. Und seitdem ist das gewachsen. Seitdem versuche ich das Jahr für Jahr zu organisieren. Wir hatten dann ein Jahr, haben wir mal ausgesetzt. Dann war Corona zwischendrin, aber sonst ist das echt regelmäßig und absolut gewachsen bei uns. Feste Größe, die Kinder sind begeistert. Und das ist ja das, was wir eigentlich wollen damit, dass wir den Nachwuchsspielern oder auch den Kindern was bieten und sie begeistern. Und
auch die Anzahl, ne? Das ist ja schon richtig. Der Platz war ja rammelvoll auf den Fotos.
Ja, also 130 war vor drei Jahren.
Und da nimmst du das ganze Umfeld mit. Und das ist ja das Schöne eigentlich. Genau. Ne? Das
und wie, aber auch wie viele vom Verein dann mithelfen, wie viele beteiligt sind, einfach wie viel Hilfe man auch erfährt von Leuten, die einfach kommen und sagen, Mensch, kann ich irgendwie unterstützen, kann ich helfen? Das ist total schön und das zu sehen, was so ein Verein dann auch noch ausmacht, ist super.
Ja, der Vorstand, das ist schon eine aktive Nummer, wenn man das ein bisschen recherchiert und mal schaut und die Namen dann natürlich auch bekannt sind, Florian Westerberg, Reinhard Klingebiel, Sebastian Wolf, also all die so aktiv sind und früher auch aktiv waren, logischerweise. Die haben heute das Zepter in der Hand und machen da was draus aus dem Verein und treffen Entscheidungen für die Zukunft natürlich auch. Ne? Wie muss man sich eure Vorstandssitzung, das ist total interessant, glaube ich, vorstellen? Gibt es ja erstmal einen Klack und ein Bierchen und dann, was haben wir heute für Themen? Also ohne das abzuwerten, ne? Aber mehr dieses Freundschaftliche so untereinander und mach mal los, jetzt haben wir 5 Themen, die brauchen wir heute und die müssen wir abarbeiten.
Genau, also wir treffen uns meistens, wenn es wirklich dann auch was gibt, das arbeiten wir ab, aber das ist relativ entspannt. Okay. So, das ist wirklich, weil wir einfach uns schon lange kennen und wie ich eingangs auch schon gesagt habe, dass wir machen ja außerhalb auch viel, Florian spielt selber noch und, also das Sebastian kenne ich gut. Das ist ein ganz harmonisches Miteinander und total gut. Und am Ende gibt es dann auch das Bierchen meistens. Aber das funktioniert und alle übernehmen und alle machen und alle haben wachen Blick. Und das macht's aus und das ist wichtig, weil ich denke, da muss es funktionieren, der Vorstand muss funktionieren oben. Ja. Wir müssen ein gutes Bild abgeben, damit es nach unten auch weiter funktioniert. Das ist wie in einer guten Firma.
Ja, ganz klar. Die Ausrichtung Landesklasse auf jeden Fall so für die Zukunft auch.
Wäre schön. Aktuell sieht es natürlich tabellarisch nicht ganz so aus, aber das Ziel bleibt natürlich.
Es gibt immer diese Jahre, wo es mal nicht so läuft.
Ist vielleicht noch eine kleine Geschichte zu Manfred. Wir waren ja in dem Jahr, haben wir ja Kreisoberliga gespielt, waren mit Bischofferode oben dran am Aufstieg und dann ist ja abgebrochen worden zur Winterpause, weil Corona kam. Wir waren Erster, Bischofferode hatte aber noch ein Nachholespiel und dann gab es die Quotientenregelung und dann gab es die Abfrage, wer will aufsteigen in die Landesklasse? Und das war eins der letzten Telefonate, die ich mit Manfred geführt habe, wo ich dann gesagt habe, Manfred, was machen wir, wenn wir gefragt werden? Wollen wir hoch, wollen wir nicht hoch? Und er sagte, auf jeden Fall, also wenn wir die Chance kriegen, wer weiß, wann wir das schaffen, da müssen wir hoch. Und seitdem sind wir jetzt auch wieder oben und
Nein, da drücke ich schon die Daumen, das wird schon... Das wird auch in dieser Saison noch was werden. Ist ja noch ein bisschen hin.
Wir werden es auf jeden Fall versuchen.
Genau. Was mir nochmal wichtig ist, gehört zwar zum Nachwuchs, in die Nachwuchsthematik, aber da spielen ja schon auch die Erwachsenen immer nochmal eine Rolle. Wie ist deine Wahrnehmung zum DFB-Stützpunkt? Mittlerweile in Heiligenstadt ansässig, im Winter in der Halle in Leinefelde, aber im Sommer dann hier. Wie ist die Wahrnehmung insgesamt, weil du sagst es vorhin selbst, regional schon, wir sind da ein bisschen am Rand. Gibt es diese Kontakte, gibt es Spieler aus dem Nachwuchs, die da gerade unterwegs sind?
kann ich gar nicht genau beantworten. Ich glaube, ein Spieler von uns ist aktuell im Stützpunkt. Aber im Stützpunkt habe ich wenig Berührungspunkte, muss ich sagen. Auch als Mario bei uns war, Mario Lamczyk, da war es schon mehr. So, da war das auch für mich ein bisschen präsenter, das Thema.
Ja.
Aber so wenig Berührungspunkte, weil, muss ich sagen.
Man muss ja das Ganze sehen, ne? Wenn du ein, zwei hast oder auch drei oder vier. Klar, der Aufwand ist immer dann aus Ahrenshausen dann auch zu fahren und zu machen immer hoch. Aber die holst du dir ja, die ziehst du dir hoch in deine Landesklassenmannschaft. Von der Warte her kann es ja auch nur das Ziel sein.
Ja, absolut.
Okay.
Absolut.
Gut.
Ist aber im Nachwuchs auch nicht so ganz einfach, sich gegen die großen Mannschaften durchzusetzen. Ne? Also
klar.
SCH ist sehr präsent.
Klar.
So, und kann man natürlich auch keinem jungen Spieler verwehren, wenn der sagt, hey, ich möchte einfach versuchen, nochmal höherklassig zu spielen. Das können wir bei uns leider nicht bieten. Da ist Kreisoberliga häufig zu Ende.
Stimmt.
Und da kann man das natürlich keinem verwehren. Umso schöner ist, wenn sie da ihre Erfahrung sammeln und trotzdem dann diese Vereinstreue haben und irgendwann sagen, Mensch, da komme ich her und da will ich wieder hin zurück.
Genau, das hatten wir ja auch schon.
Ja,
ne?
Ja, häufiger.
Genau. Mal, ne? Und gut ausgebildet zurückkommen ist auch eine Hilfe für die
erste Mannschaft. Absolut, finde ich auch.
Frage, Neugierfrage. Wie macht ihr das, wenn ihr einen Übungsleiter sucht? Wie geht ihr da auf Suche? Irgendwo ist ja das Potenzial so im Umkreis schon abgegrast meistens.
Genau, also sonst haben wir es immer noch so gemacht, dass wir immer durch Ansprechen von Personen einfach zusammen überlegen. Meist entsteht da was, wenn man sich auf den Weg macht und guckt, wen können wir denn vielleicht ansprechen aus den Mannschaften, Väter, die da einfach involviert waren. Und jetzt haben wir das erste Mal, mussten wir dann quasi auch ein Inserat oder haben Werbung gemacht. Wir suchen einen Trainer. Es wird immer schwieriger. Es ist einfach immer schwieriger. Es ist ein Ehrenamt und die Ausreden sind häufig die gleichen, Beruf und Freizeit. Aber es ist total wichtig, einfach für die Kinder. Und wir haben jetzt angefangen, wir werden jetzt auch im Februar bei uns eine Trainerausbildung machen, dass wir den Trainern wirklich ermöglichen, da ihre Lizenzen auch zu machen, sich auszubilden, dass die Kinder auch gut ausgebildet werden. Dass wir vielleicht aber auch Trainer ausbilden, die für unsere erste Mannschaft auch mal in Frage kommen oder für den Männerbereich dann.
Ja.
Also,
dass nicht nur unterschiedliche die Wege gehen, ne?
Genau.
Klar. Du hast gerade angesprochen, Lizenz ist heute notwendig auch. Auch das ist ja nochmal ein Grund, schwerer einzubekommen. Muss ja dann irgendwo nochmal die Schulbank drücken, ein Stück weit. Ohne Schein geht es eben nicht mehr. Wie findest du das?
Ich finde es gut. Ich finde es gut, weil einfach, man kriegt so viele Sachen. Ich habe es ja selber erfahren dürfen in den Lizenzen, die ich gemacht habe. Man kriegt so viele Sachen nochmal mit auf den Weg, nicht nur im Umgang mit den Kindern, sondern oder fußballerisch, sondern auch viele andere Sachen. Man lernt viele Trainer nochmal kennen, man knüpft Kontakte, man erweitert sein Umfeld.
Genau.
Total gut, total sinnvoll, empfehle ich jedem Trainer bei uns. Deswegen mache ich das jetzt auch, dass wir gesagt haben, wir machen im Februar in Arnshausen da so einen Trainerlehrgang und gucken, dass aus den umliegenden Orten, wer Lust hat, dass wir da einfach...
Es ist wirklich ein Riesenunterschied, ob du nur einen Vater da an die Linie stellst, auch unten Basics zu lernen, beim Bini F-Jugend, oder ob du dann wirklich einen hast, der eine Lizenz gemacht hat.
Genau.
Das ist einfach so. Ne? Derjenige, hast du gerade gesagt, holt sich von rechts und von links dann auch noch ein paar Tipps und Tricks. Und derjenige, der gar nichts hat, der macht halt nur seins.
Genau.
Da kommst du nicht so weit.
Ja, finde ich auch. Und also ich muss sagen, die Trainer, die bei uns im Nachwuchs sind, die sind aber auch alle gewillt. Die wollen alle gern auch weitermachen und machen das total gut. Und da bin ich echt stolz drauf. Und das sieht man halt auch an Ergebnissen und so, wie die Mannschaften stehen. Und wir haben jetzt wieder eine ganz kleine Mannschaft aufgemacht. Also die Bambinis, quasi keine G-Jugend, sondern noch eins drunter.
Okay.
Das war ganz früh, starten schon. Und auch da sind wieder Väter, die Fußballer waren, mit dabei, die dann aber auch sagen, hey, wenn mal was ist, ich würde da gern einfach mich dann als Trainer ein Stück weit weiterentwickeln. Ja,
hinten raus hast du das wieder gut,
das
wenn
total
du so
gut.
zeitig anfängst.
Genau.
Unbedingt. Ja. Dasselbe ist ja nochmal mit der Neugierde bei den Schiris. Wir können kein Fußball spielen ohne diese neutralen Leute, ohne diese Schiedsrichter. Und deswegen müssen wir eigentlich alle ein Stück dafür auch Werbung machen. Müssen das auch machen, weil sonst ist unser geliebter Fußball irgendwann futsch.
Genau.
Und das kannst du in der F- und E-Jugend noch machen, mit einem aus der Gemeinde oder aus dem Verein, aber dann eben nicht mehr.
Ja.
Und das ist wichtig. Wie macht ihr es?
Ja, also wir haben da erstmal drei tolle Schiedsrichter, die da für uns pfeifen und haben jetzt nochmal wieder einen jungen Schiedsrichter dazu gewonnen, beziehungsweise der jetzt seine Ausbildung machen wird als Schiedsrichter, was super schwierig ist, jemanden zu finden. Wir hatten im Laufe der Jahre auch immer mal welche, die angefangen haben, aber Schiedsrichter sein ist natürlich undankbar und dann auch wieder aus verschiedenen Gründen aufgehört haben. Und nach dem Rot-Weiß-Erfurt-Spiel kam ein Junge zu mir und sagt, Mensch, ich habe da Lust zu, kann ich irgendwie über euch die Schiedsrichterausbildung machen? Sag, Mensch, jetzt machst du einen perfekten Abend hier draus. Ist toll. Es ist ja ganz selten oder eigentlich noch nie, dass jemand zu mir kam und gesagt hat, ich möchte das machen.
Ja.
Und das ist toll. Aber es ist ein großer Aufwand, weil du halt bis zur C-Jugend, es war ja auch bis zur D-Jugend, brauchst du Schiedsrichter. Und wenn du einen großen Nachwuchs hast, hast noch die Männermannschaften, dann musst du auch ein gewisses Kontingent an Schiedsrichtern stellen. Ja. Und das ist, ja, wird immer.
Der Podcast wird immer mal wieder Werbung machen dafür, für diese Geschichte Schiedsrichter, weil sie ist notwendig, um den Sport auszuführen. Und
absolut.
Da bleiben wir dran. Okay. Josh, was ist denn im Profibereich eigentlich deine Lieblingsmannschaft?
Drei Versuche hast du. Deine ist es nicht.
Okay.
Ja, Bayern München finde ich schon seit Kindheitstagen ganz gut.
Alles gut. Hängt ja auch da oben hinter mir. Warum ist es so?
Familiär, also das kenne ich so aus der Familie. Die, meine Mama, die ist total fußballbegeistert.
Okay. Oh, okay.
Genau, und da habe ich das so mitbekommen von klein auf und ja, seitdem bin ich irgendwie Bayern-Fan. Ich könnte jetzt sagen, weil sie immer gewinnen, aber so das Typische. Nee. Ja. Nein.
Nein, das ist ja schon von der Qualität her, brauchen wir uns ja nicht drüber unterhalten, das ist schon.
Ja, aber es ist jetzt nicht so, dass ich bin lieber, ja, DJK ist mir lieber.
Genau.
Oder der eigene Fußball.
Ja, das
ist mir wichtiger
das klingt auch
als
klingt
der Fußball auch im Fernsehen. Ja.
Ja, kommen wir zur Wunschecke. Eine kleine Wunschecke habe ich meist dabei.
Okay.
Was wünscht sich denn der Alexander Josviak fürs neue Jahr?
Oh.
Also du kannst das zweiteilen in sportlich und in privat.
Ja, sportlich muss ich sagen ganz klar den Klassenerhalt. Das ist ja großes Thema bei uns. Thema Nummer eins. Das ist absolut. Und privat natürlich ja Gesundheit mit meiner Familie. Dass ich da auch genug Zeit für die Familie aufbringen kann. Das ist ja, wie du jetzt schon gehört hast, nicht immer der Fall. Und das wäre mir wichtig, dass ich da einfach Ende des Jahres sagen kann, ich habe das alles gut irgendwie hinbekommen mit Familie und Fußball und alle sind gesund. Und ja, das ist das Wichtigste.
Okay, klingt gut.
Das ist aber dann, wirklich.
Dann drücke ich mal die Daumen, dass das genauso für dich eintritt vom Klassenerhalt bis zum Gesundbleiben.
Ja, danke.
Satzvervollständigungen mache ich auch zu gerne.
Okay.
Manchmal bin ich nicht ganz so einfallsreich, aber manchmal schon. aber ich finde, es ist total spannend, weil man könnte jetzt immer dasselbe mehrere Menschen fragen und trotzdem gibt es eine unterschiedliche Antwort. Das klingt immer so banal, aber das ist wirklich so. Die Antwort ist doch oft eine andere.
Okay.
Und deswegen habe ich für dich auch ich glaube sogar vier Satz.
Oh, ich bin gespannt.
Bei der DJK Ahrenshausen gibt es Strukturen, die sind?
Sehr gut.
Jetzt länger.
Ja, die sind sehr gut, die sind familiär. Zusammenhalt ist dann ein großes Thema. Steht da ganz, ganz weit vorne, wie ich vorhin schon gesagt habe, aus diese Vorstandsarbeit. Das ist einfach, jeder packt an und jeder macht. Aber wir sind halt geprägt auch von einem Manfred Völlmer, der uns viele Jahre all das vorgelebt hat, wie man so einen Verein führen sollte und wie man agieren sollte.
Mhm. Zweite Satzvervollständigung, sportliche Vereinsfusionen sind?
Im Nachwuchs mit FSV Birkenfelde, aber auch die ganzen umliegenden Ortschaften wie Gerbershausen. Gerbershausen spielen wir auch im Männerbereich mit die zweite Mannschaft. Aber auch Rustenfelde, Hohengandern, Kirchgandern, also all diese Ortschaften drumherum helfen uns, dass wir diesen Nachwuchs überhaupt haben können, dass wir so einen Nachwuchsbereich haben können.
Und auch relativ reibungslos, ne? Also
absolut,
so
absolut.
Untereinander.
Total gutes Miteinander.
Schön. Der VAR im Profifußball ist für Alex?
Schwierig. Schwierig. Ja, manchmal sinnvoll. Aber ich denke, es ist verstreicht zu viel Zeit, das ist zu viel Start-Stopp. Der Spielfluss geht verloren dabei, das ist ein bisschen schade, aber grundsätzlich ja, ist es schon ein bisschen fairer alles.
Mhm. War für Alexander Josviak dieses Gespräch hier, dieser Podcast, angenehm?
Sehr angenehm.
Okay.
Sehr angenehm.
Das ist schön. Wir sind nämlich am Ende angekommen. Vielen Dank, dass du hier warst, Alex. Hat mich sehr gefreut, dich persönlich kennenzulernen. Ich habe noch eigentlich noch 3, 4, 5, 10 Fragen.
Ja,
aber von der Zeit her sind wir richtig gut dabei.
Ja.
Von der Warte her sage ich danke. Vielen Dank, dass du mein Gast warst. Ich habe heute einen Menschenfußballer kennengelernt, der sehr engagiert und sein Wissen auf dem Platz lässt. Alex, dir alles Gute. Der Klassenerhalt sowieso. Ich werde es natürlich verfolgen, logischerweise. Und du bist auch nicht der letzte Vertreter der DJK Arnshausen hier bei mir im Podcast. Hat total viel Spaß gemacht, so wie ich es mir auch gedacht habe, so wie ich es mir gewünscht habe. Ich würde mich, liebe Zuhörer, dann auch mal wieder über ein Like auf den genannten Plattformen riesig freuen. Folgt mir auf meinen Podcast, überall da, wo es Podcasts gibt. Irgendwann seid auch ihr dran. Schreibt mir eure Meinung, kommentiert, was gefällt. Beste Grüße aus dem Sauerstoffzelt.
Ein Podcast über das Kicken in der Provinz und darüber hinaus. Über den SC Heiligenstadt und über andere Knallervereine in der Region. Ihr Gastgeber, Uwe Meinold.
Unterlatte. Auf der Spur. Oh, Uwe lädt ein zum Talk, yeah. Von Vorstand bis Trainer, gemeine Übungsleiter vom Meister SG. Oder andere Knallervereine. Ja. Vom Ampfiff bis Abpfiff, der Podcast auf Top-Niveau. Hier gibt's den Doppelpass auf Rasenplatz und Abwehr mit Risiko. Hört ihr den Jubel nach dem Sieg? Wollt ihr die harte Realität? Hier gibt es, was das Herz bewegt. Bis hin zur lokalen Rivalität.
Unterlatte, Oberkante, ab im Sauerstoffzelt.
Yeah!
Unterlatte, Oberkante, Fußballtalk aus der Region.
Hey. Unterlatte, Oberkante, Unterlatte, Oberkante.
Oberkante, Unterlatte.